Die Bibel in einem Jahr, Tag 217. Vollendet in Schwachheit. Immer wieder bekam ich Anrufe, zumeist von Gemeindeleitern unterschiedlichster Prägung. Es waren lange Telefonate. Alle wollten sie eines wissen. Wie schafft ihr es, so viele Kirchenferne in eure Alpha-Kurse zu bekommen? Was genau ist eigentlich Alpha? Wie funktioniert Alpha? Ich dachte, es sei vielleicht am einfachsten, sie alle zusammenzubringen, dann müsste ich alles nur einmal erzählen. So kam es 1993 zur ersten Alpha-Konferenz. Zu unserem großen Erstaunen meldeten sich mehr als 1000 Gemeindeleiter an. Ich war damals noch recht neu im Dienst der Kirche und ich fand die Vorstellung, dass über 1000 Gemeindeleiter kommen würden, von denen die meisten mehr Erfahrung mitbrachten als ich, doch ein wenig beängstigend. Paulus' Worte bringen auf den Punkt, wie ich mich fühlte. Ich las sie den Delegierten bei der Eröffnung der Konferenz vor. Auch ich, meine Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu predigen, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern, und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern im Erweis des Geistes und der Kraft, auf dass euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Ich war davon ausgegangen, wenn ich dieser Gruppe Gemeindeleiter einmal erklärt hätte, was Alpha ist, müsste ich es nie wieder tun. Tatsächlich aber wurden wir am Ende dieser Konferenz zu vielen weiteren Konferenzen eingeladen. Über die Jahre haben wir Hunderte von Konferenzen abgehalten. Ich beginne jede Alpha-Konferenz mit 1. Korinther 2, Verse 1 bis 5, denn es geht mir heute noch so. Da ist immer noch ein Hauch von Schwachheit und Furcht und großem Zittern. Ich bin Gott dankbar, dass es nicht auf überredende Worte der Weisheit ankommt, sondern den Erweis des Geistes und der Kraft. Denn Gottes Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Schwachheit, Furcht und Zittern haben ihre gute Seite. Aber es gibt auch eine schlechte Seite. In unseren heutigen Abschnitten sehen wir beides, die Vor- und die Nachteile von Schwachheit, Furcht und Zittern.
Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Auch ich sage zum Herrn, du schenkst mir Zuflucht wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und hält jede tödliche Krankheit von dir fern. Wie ein Vogel seine Flügel über die Jungen ausbreitet, so wird er auch dich stets behüten und dir nahe sein. Seine Treue umgibt dich wie ein starker Schild. Du brauchst keine Angst zu haben vor den Gefahren der Nacht oder den heimtückischen Angriffen bei Tag.
Furcht und Glaube. Fürchte dich vor nichts, wird der Psalmist in der The Message Bible übersetzt und gibt damit die Antwort auf die negative Bedeutung des Wortes Furcht. Er schreibt: Fürchte dich nicht vor den Angriffen in der Nacht und habe keine Angst vor den Gefahren des Tages, vor der Pest, die im Dunkeln lauert, vor der Seuche, die dich am hellen Tag trifft. Das Heilmittel gegen Furcht ist eine enge Gottesbeziehung. Wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Das Gegenteil von Furcht ist Vertrauen auf Gott. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem, was du denkst, und dem, was du sagst. Deine Gedanken finden ihren Ausdruck in deinen Worten. Umgekehrt können deine Worte auch dein Denken beeinflussen. Was du Gott sagst, kann dein Denken verändern. Der Psalmist sagt, wir sollten laut von Gottes Güte sprechen. Sprich zu dem Herrn, du bist meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Er verspricht dich vor allen Gefahren zu bewahren und dich in Todesnot zu beschützen. Er wird dich mit seinen Flügeln bedecken und du findest bei ihm Zuflucht. Seine Treue schützt dich wie ein großer Schild. Furcht kann dir die Freude an der Gegenwart rauben. Gott erweckte Jesus von den Toten. Als er das tat, befreite er dich von der Angst vor dem Tod und allen anderen Ängsten, die damit einhergehen. Unter seinen Flügeln findest du Geborgenheit. Du musst die Zukunft nicht fürchten und kannst die Gegenwart ohne Angst genießen. Herr, danke, dass ich unter deinem Schutz leben darf und Ruhe finde in deinem Schatten. Ich sage heute zu dir, du bist meine Zuflucht und meine Burg. Dir will ich vertrauen.
Dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft Gottes Macht. Was aber haben sie dann noch zu sagen, all die gebildeten Leute dieser Welt, die Kenner der Heiligen Schriften und die Philosophen? Hat Gott ihre Weisheiten nicht als Unsinn entlarvt? Denn Gott in seiner Weisheit hat es den Menschen unmöglich gemacht, mit Hilfe ihrer eigenen Weisheit Gott zu erkennen. Stattdessen beschloss er, alle zu retten, die einer scheinbar so unsinnigen Botschaft glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, und die Griechen suchen nach Weisheit. Wir aber verkünden den Menschen, dass Christus, der von Gott erwählte Retter, am Kreuz sterben musste. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die Griechen blanker Unsinn. Und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, gerade in diesem gekreuzigten Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit, auch wenn es unsinnig erscheint. Und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Schaut euch doch selbst an, liebe Brüder und Schwestern. Sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte? Oder die aus einer vornehmen Familie stammen? Nein, denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Dadurch erklärt er für null und nichtig, worauf Menschen so großen Wert legen. Vor Gott soll sich niemand etwas einbilden können. Liebe Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam und euch Gottes Botschaft brachte, die bisher verborgen war, habe ich das nicht mit geschliffener Rede und menschlicher Weisheit getan. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes rettende Kraft.
In Schwachheit mächtig. Ich kam ängstlich, schreibt Paulus. Man könnte sagen, er hatte Todesangst. Er fühlte sich vollkommen überfordert von der Aufgabe, zu der ihn Gott berufen hatte. Aber die Botschaft kam an, denn die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. Moralische Schwäche und Feigheit sind keine Tugenden, aber wir sehen hier, dass Schwäche, Furcht und Zittern auch ihr Gutes haben. Gott stellt die Dinge auf den Kopf. Das Kreuz stellte die Dinge auf den Kopf. Die Botschaft vom Kreuz klingt unsinnig in den Ohren derer, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Jesus starb als Verbrecher, durch ein römisches Folterinstrument erniedrigt und verachtet. Es dauerte Jahrhunderte, bis das Kreuz zum Symbol für das Christentum wurde. Bis dahin stand die Kreuzigung für Schwachheit, Demütigung und Niederlage. Damals war Korinth das intellektuelle Zentrum der Welt, ein Ort der Disputanten, reisender Gelehrter und Philosophen. Geist und Intellekt standen hoch im Kurs. Die Botschaft des Evangeliums, wie wir sie weitersagen, klingt unsinnig in den Ohren vieler intelligenter Menschen, dass Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz starb, damit sich dein Leben heute ändern kann, ist vielen ein Ärgernis oder eine Torheit, selbst einigen Gläubigen. Und dennoch, diese einfache Botschaft rettet den, der sie glaubt. Obwohl die Welt von der Weisheit Gottes durchdrungen ist, konnte sie ihn durch ihre Weisheit nicht finden. Gott hat eine Botschaft, die unsinnig erscheint, dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. Der scheinbar absurde Plan Gottes ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen, und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker, als die Menschen sind. Auch wenn wir uns heute im Leib Christi umsehen, sind da nur wenige, die in den Augen der Welt als weise oder mächtig angesehen werden. Es gibt nicht viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte oder die aus einer vornehmen Familie stammen. Es gilt immer noch: Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Schäme dich nicht, diese einfache Botschaft auszusprechen, die so vielen eine Torheit ist. Du musst sie nicht mit hochtrabenden Worten und großartigen Gedanken aufpeppen. Konzentriere dich auf die Botschaft, auf Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz, wer er ist und was er getan hat. Schwachheit, Furcht und großes Zittern sind dabei völlig normale Empfindungen. Es kommt nicht darauf an, mit hochtrabenden Worten und großartigen Gedanken zu reden, sondern dass die Kraft des Heiligen Geistes wirkt. Und seine Kraft vollendet sich in unserer Schwachheit. Häufig ist es doch so, dass wir erst, wenn wir uns schwach fühlen, auch bereit sind, uns ganz auf Gott zu verlassen. Paulus verließ sich völlig auf den Heiligen Geist, dass er durch ihn reden würde. Wie unzulänglich du dich auch fühlst, wenn du den Heiligen Geist bittest, durch dich zu reden, wird er es tun. Herr, ich danke dir für die Botschaft von Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz, in der die Kraft Gottes steckt. Danke, dass ich nicht wortgewandt und klug daherreden muss. Und wenn ich auch in Schwachheit, Furcht und mit großem Zittern rede, bete ich, dass mein Reden begleitet ist von der Kraft des Heiligen Geistes.
David entgegnete: Ich habe große Angst. Aber ich will lieber dem Herrn als den Menschen in die Hände fallen, denn er ist sehr barmherzig.
Furcht und Zittern. Furcht und Zittern vor Gott ist nicht immer verkehrt. Tatsächlich ist es manchmal sogar angebracht. Im Gegensatz zu einem früheren Bericht sagt der Chronist deutlich, dass es Satan war, der David dazu brachte, eine Volkszählung anzuordnen. Joab versuchte, ihn davon abzuhalten, aber David überstimmte ihn. Gott missfiel diese Volkszählung. Es wird nicht ganz klar, warum das so eine große Sünde war, aber es muss eine gewesen sein, denn David sagte später zu Gott: Ich habe eine große Sünde begangen, vergib mir mein falsches Handeln. Mit was aussieht wie große Furcht und Zittern, sagte David: Das macht mir Angst. Doch lieber möchte ich in die Hände des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß. Als David Gott ein Opfer bringen will, sagt er: Ich möchte dir auf jeden Fall den rechtmäßigen Preis dafür zahlen. Ich will nicht dein Eigentum nehmen und dem Herrn geben und Opfer darbringen, die mich nichts gekostet haben. Und als David betete, antwortete ihm der Herr. Er ließ Feuer vom Himmel auf den Brandopferaltar fallen. Herr, ich komme zu dir in Schwachheit und mit großem Zittern und bitte dich, dass deine Kraft sich in meiner Schwachheit vollendet. Noch ein Gedanke meiner Frau.
1. Korinther 1, Vers 27. Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Ich gehöre definitiv zu den Geringen und Schwachen. Danke, Herr, dass du mich erwählt hast.